Deutschlandfunk.
Wenn man ehrlich ist, es fällt leicht, sich für Verbrechen und die Täter zu interessieren. Man kann sich gruseln und sich abgrenzen. Sowas hätte ich niemals getan. Auch das Gefängnis ist ein Ort, der unsere Fantasie anregt. Durch seine Begrenzung, durch seine Kargheit und durch seine rigiden Regeln. Im ersten Teil war ich in einer Jugendstrafanstalt und habe gefragt, was ist eigentlich gerecht? Außerdem haben uns zwei Richter erzählt, wie es ist, Urteile zu fällen. Und wir haben Tufan getroffen, der wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Und die andere Seite? Die Opfer? Wie ergeht es Ihnen in unserem Strafsystem? Was wünschen Sie sich? Und was wünschen Sie dem Täter? Am Schluss unseres Features sitzen wir mit Täter und Opfer an einem Tisch. Wir hören beide Seiten und finden so eine Perspektive, die über das bloße Bestrafen hinausgeht.
Muss Strafe sein? Zweiteiliges Feature von Johanna Benz. Teil 2. Verletzung, Vergeltung, Alternativen.
Jetzt geht es erstmal um Victoria, eine Frau, die vergewaltigt wurde. Und um ihren Prozess am Landgericht Berlin. Es geht um Gewalt. Gewalt an Frauen. Und um Frauen, die nicht mehr zu Opfern werden wollen. Heute ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Kurz davor hat der Berliner Senat massive Kürzungen im sozialen Bereich angekündigt. Das trifft auch Frauenhäuser, Beratungsstellen und Präventivprojekte. Viele Demonstrierende sind wütend.
Niemand handelt, nichts geschieht. Das endet im Femizid.
Ja.
Niemand handelt, nichts geschieht. Das endet im Femizid.
An jedem Tag versuchen in Deutschland 3 Männer Frauen zu töten. Alle 3 Minuten wird eine Frau misshandelt. 170 Frauen erleben sexualisierte Gewalt jeden Tag. Und das ist das Hellfeld, ein Bruchteil der Taten, die tatsächlich verübt werden. Wahrscheinlich sind es nur 10% der Taten, die verübt werden. Die Tendenz ist steigend, seit Jahren steigend. Und was passiert dagegen? Viel zu wenig.
Die Rednerin ist Christina Klemm, Anwältin für Familienrecht in Berlin. Sie vertritt Victoria in ihrem Prozess.
Ich heiße Victoria. Ich komme aus der Ukraine, aus der Stadt Zhytomyr. Ich lebe nun seit fast 3 Jahren in Berlin. Ich bin 28 Jahre alt und ich schreibe Bücher für Kinder, Märchen, Geschichten.
Victoria heißt eigentlich anders. Den Namen hat sie für das Interview gewählt, weil sie Angst hat. Vor dem Täter, aber auch vor Reaktionen, wenn sie erzählt, was passiert ist. Kurz nach der Tat hatte sie in einem Post ihre Geschichte auf Facebook geteilt. Auch als Warnung.
Die meisten Menschen haben mich nicht unterstützt, sondern waren eher auf der Seite des Gewalttäters. Vor allem war ich schockiert, dass die meisten von diesen Menschen, die Kommentare geschrieben haben, Frauen waren, die geschrieben haben, sie ist selbst schuld. Das heißt, die Menschen reagieren eher darauf, dass jemand naiv oder vertrauensselig ist und reagieren nicht auf die Tat, auf die Gewalttat.
Es gibt ja auch diese Mythen über Vergewaltigung, die ja in der Gesellschaft und in allen Ebenen auch immer ein bisschen mitlaufen.
Carola Klein arbeitet als psychosoziale Prozessbegleiterin.
Die Mythen heißen unter anderem, Frauen wollen doch so ein bisschen mit Gewalt genommen werden, dann brauchen sie sich auch nicht beklagen oder man kann gar nicht vergewaltigt werden, wenn man nicht einverstanden ist oder die Frauen wollen den Männern nur schaden, und wollen deren Leben zerstören, sind irgendwie eifersüchtig oder wollen ihm eben was Böses tun. Also das Ganze gibt es eigentlich gar nicht so richtig und sind doch eigentlich selber schuld und solche Sachen. Und das wabert ja überall mit.
Carola Klein steht den Opfern von schweren Straftaten bei. Zum Beispiel, wenn Aussagen gemacht werden müssen. Sie erklärt die Abläufe und versucht zu stabilisieren.
Besonders bei einer sexuellen Straftat wird natürlich etwas sehr Tiefes auch verletzt. Eine Art Vertrauen, eine Art Menschenkenntnis. Oftmals ist es ja eben nicht der Fremde, der aus dem Gebüsch hervorgesprungen kommt und diesen Übergriff dann tätigt, sondern es ist das Nahfeld. Es sind Freunde, Bekannte, Ex-Männer, Männer, die mit denen man... Also eigentlich ist es auch eine ganz große Sache, dass die Frauen sich hinterfragen, warum habe ich denn das so falsch eingeschätzt?
Ich suche lange nach einem Gewaltopfer, das bereit ist für ein Interview. Viele schämen sich. Noch immer. Über eine Bekannte lerne ich schließlich Viktoria kennen. Wir treffen uns ein paar Tage vor ihrem Prozess. Die Anspannung ist ihr deutlich anzumerken.
Ich möchte gerne eine Seite überblättern in dieser Geschichte und weiterleben.
Und dafür ist der Prozess wichtig.
Ja, das ist wichtig und ich hoffe einfach, dass es eine endgültige Entscheidung geben wird und dass er seine Strafe erhält.
Wie viele andere musste sie lange darauf warten. Ihre Vergewaltigung geschah bereits im Frühjahr 2022. Damals kommt Viktoria mit vielen anderen Flüchtlingen aus der Ukraine in Berlin an. Bruno T. holt sie vom Hauptbahnhof ab. Die beiden kennen sich seit 2 Jahren durch Facebook. Bruno T. hat angeboten, sie kann bei ihm wohnen. Bereits am ersten Abend macht er Annäherungsversuche und ignoriert Viktorias deutliche Ablehnung. Später vergewaltigt er sie und sperrt sie in sein Schlafzimmer ein.
Er hat mich 3 Tage lang festgehalten und hat mich geschlagen. Durch ein Wunder konnte ich entkommen. Zuerst hat er mir gesagt, ich soll meine ganzen Sachen packen und er wird mich in die Stadt fahren. Er hat mich gewarnt, dass ich auf keinen Fall schreien oder um Hilfe rufen soll. Er würde mich sonst töten. Ich habe mich einverstanden erklärt und habe gesagt, dass ich nicht schreien werde. Als er die Tasche in den Kofferraum seines Autos gepackt hatte, während er damit beschäftigt war, bin ich losgerannt. Es gab dort in der Nähe eine Tankstelle. Ich bin hingelaufen und habe um Hilfe gerufen, den Verkäufer, den es dort gab. Ich habe ihn gebeten, dass er die Polizei rufen soll. Ich habe geweint und habe gesagt, dass ich vergewaltigt worden bin. Der Mann hat die Polizei gerufen, die Polizei kam und wir sind in eine Polizeistation gefahren, wo ich dann eine Anzeige aufgegeben habe. Auf der Polizei wurden die Verletzungen aufgenommen. Ich hatte Beulen und blaue Flecke, Hämatome. Ich habe gar nicht gewusst, geahnt, dass ich so voller blauer Flecke war. Ich habe die nur auf dem Gesicht gesehen. Es stellte sich aber raus, dass der ganze Körper übersät war.
Für Viktoria beginnt eine schwere Zeit. Sie ist allein in einem fremden Land, spricht die Sprache nicht.
Ich war sehr niedergeschlagen, ich wurde sehr depressiv. Ich hatte keine Kraft zum Leben, weil ich enttäuscht worden bin von allem.
Und es vergeht viel Zeit. Erst Monate, dann Jahre.
Für mich ist diese Zeit jetzt wie angehalten oder wie etwas, was aus meinem eigentlichen Leben herausgerissen wurde. Es ist eine Zeit von Stress und Krankheit.
Diese langen Verläufe, dass praktisch es Jahre dauert, bis er überhaupt sich dafür verantworten muss, was auch immer dabei rauskommt. Und in der Zeit ist sein Leben ganz normal. Ja? Und sie aber von der ersten Minute an, seit der Tat, massive Folgen hat auf vielen, vielen Ebenen, in allen Bereichen ihres Lebens unter Umständen. Und er in der Zeit eigentlich, ja, geht er einmal zur Polizei und sagt, ich mache hier keine Aussage. Das ist, was er machen muss.
Der Prozess startet erst über ein Jahr später, im Sommer 2023. Doch während einer Verhandlungspause setzt sich der Täter plötzlich ins Ausland ab. Auf Facebook teilt er Fotos aus Bali. Sonst weiß man lange Zeit nichts. Im Frühjahr 2024 wird er dann festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. 6 Monate danach soll jetzt endlich der Prozess erneut beginnen. Fast 3 Jahre nach der Tat. Bei einem letzten Treffen bereitet Christina Klemm Viktoria auf die nächsten Tage bei Gericht vor. Um nicht nur als Opferzeugin gehört zu werden, hat Viktoria Nebenklage eingereicht. So kann ihre Anwältin zumindest teilweise den Prozess mitgestalten.
So, es ist ja also jetzt viel Zeit vergangen. Es ist ja auch so wirklich außergewöhnlich in dem Fall jetzt gewesen. Ja, so, das ist ja nicht die Regel. Ja, das ist, ich glaube, in meinem Leben auch noch nie passiert. Mhm. Also es ist schon mal passiert, dass irgendwelche Angeklagten abgehauen sind und untergetaucht sind. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand dann festgenommen worden wäre.
Ich habe das wie ein Wunder empfunden. Ich war angenehm überrascht, dass er festgenommen wurde, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass er für seine Taten eine Strafe erhält.
Opferbefragungen zeigen, wichtig ist, dass Unrecht erst einmal anerkannt wird und dann im zweiten Schritt eine Reaktion erfolgt. Wie die aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Betroffene Frauen haben oft unrealistische Vorstellungen von der Strafe. Das sagen sowohl die Anwältin als auch die Prozessbegleiterin. Deswegen geht es auch um die innere Einstellung, mit der man in einen Prozess geht.
Jeder Mensch kann Opfer werden. Das liegt nicht in unserer Hand. Aber wenn ich aufstehe und den Mund aufmache, dann bin ich kein Opfer mehr. Dann bin ich eine handelnde Person. Und das könnte auch dazu führen, dass ich selber auch empowered werde und sage, gut, ich lasse das nicht einfach so durchgehen. Jetzt bin ich kein Opfer mehr. Jetzt bin ich in dem gerichtlichen Verfahren die Zeugin für eine schwere Straftat. Eine Zeugin, die natürlich aus eigener Erfahrung spricht, aber die eben auch den Mund aufmacht und das natürlich die Möglichkeiten unseres Justizsystems ausschöpft. Und das bedeutet, ich bin kein Opfer mehr.
An einem grauen Tag im Dezember ist es dann endlich soweit. Um in das Gerichtsgebäude zu gelangen, muss ich mich ausweisen. Das Gepäck wird durchleuchtet, mein Mikrofon eingeschlossen. Dann darf ich in den Kuppelbau der Empfangshalle eintreten. Ich eile links die riesige Treppe hinauf auf der Suche nach Raum 537. Dort hängt ein Zettel. Die Verhandlung ist verlegt. Ich muss das riesige Gebäude nochmal durchqueren. Vor dem Raum warten die Angehörigen des Angeklagten und ein paar Unterstützerinnen von Viktoria. Außerdem sind 3 Zeitungsredakteure da. Der Fall ist für die Presse interessant, weil Viktoria Ukrainerin ist. Außerdem hat der Angeklagte mit seinem Beruf als Pornodarsteller für ein bisschen Boulevardfeeling gesorgt. Die Verhandlung ist auf 4 Tage angesetzt und beginnt pünktlich. Was nun folgt, wandert unter dem Begriff Prozessballett in mein Notizbuch. Wir stehen auf, die Richter betreten den Saal. Wir setzen uns. Es wird festgestellt, ob alle Prozessbeteiligten da sind. Dann wird die Anklage verlesen. Es folgt eine genaue Tatbeschreibung mit allen Vorwürfen. Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und auch Details wie: er legte seine Hand auf ihr Knie, sie stieß die Hand weg. Nun wird die Verständigung eingebracht. Das ist der Vorschlag für die Strafe, auf den sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung bereits im Vorfeld geeinigt haben. Das Gericht kann ihm entsprechen, muss aber nicht. Der Vorschlag lautet Bewährung. Dann wird die erste Pause anberaumt. Nach der Pause das gleiche Spiel. Aufstehen, hinsetzen, es wird ein Antrag eingebracht. Gleich darauf müssen wir den Saal schon wieder verlassen. Der Angeklagte darf seine Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Stunden später wird Victoria endlich in den Zeugenstand gerufen. Sie sitzt im Nebenraum und wird per Video vernommen. Es geht vor allem darum, ob sie immer noch Antidepressiva nimmt. Ein paar Fragen später ist ihre Vernehmung auch schon wieder vorbei. Dann ist Mittagspause. Wir werden heute wohl noch fertig, sagt Anwältin Klemm in der Pause. Der Angeklagte hat sich nicht psychiatrisch begutachten lassen. Damit bleibt nicht mehr viel zu verhandeln. Und die Verständigung zwischen Staatsanwalt und Verteidigung wird als Grundlage für das Urteil herangezogen. Wir Laien sind verdutzt. Aber tatsächlich wird gegen 16 Uhr das Urteil gesprochen. 2 Jahre auf Bewährung. Ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro hatte der Angeklagte bereits im Vorfeld gezahlt. Auch das wurde strafmildernd berücksichtigt. Damit ist der Prozess gegen den Vergewaltiger Bruno T. beendet. Etwas verloren stehen wir danach in einem kleinen Park neben dem Gericht.
Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet, dass er ins Gefängnis kommt, wenigstens für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Er hat eine Bewährungsstrafe bekommen, das heißt, vermutlich wird er heute schon nach Hause gehen können. Ich habe schon damit gerechnet, aber ich habe schon auch gleichzeitig gehofft, dass es eine strengere Strafe geben wird für ihn. Für mich ist das gerade auch gleichzeitig erleichternd, dass das Ganze zu Ende geht, dass ich nicht mehr zu den Verhandlungen fahren muss, dass es keine weiteren Termine geben wird, dass das jetzt endgültig vorbei ist.
Mit einem leeren Gefühl verabschieden wir uns. Ich mache mir Sorgen um Victoria und bin froh, als sie ein paar Tage später schreibt, dass es ihr besser geht. Ich treffe Anwältin Christina Klemm, um über das Urteil zu sprechen.
Ja, also das Urteil ist ergangen, nachdem es eine sogenannte Absprache im Strafverfahren gab. Das bedeutet, dass sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung, angeklagte Personen und Gericht einigen auf einen bestimmten Verfahrensausgang. Und in diesem Fall war es so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass, wenn der Angeklagte ein vollumfängliches Geständnis abgibt und er Schmerzensgeld ja gezahlt hatte, dass es dann eine Freiheitsstrafe auf Bewährung geben könnte. Und genau das ist geschehen. Man hat dann das Höchstmaß an einer möglichen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann, verhängt, nämlich 2 Jahre. Und hat dann noch auf meine Anregung hin eine lange Bewährungszeit verhängt, nämlich 4 Jahre. Und gleichzeitig die Auflage erteilt, dass er in diesen 4 Jahren auf gar keinen Fall Kontakt zu meiner Mandantin aufnehmen darf.
Hält sie die Strafe für angemessen?
Das eine ist natürlich erstmal die Anerkennung, dass das, was geschehen ist, tatsächlich Unrecht war. So, also überhaupt eine Verurteilung. In der Regel werden Sexualdelikte nicht verurteilt. So, das ist ja schon die große, große Ausnahme, dass überhaupt jemand mal verurteilt wird. Das andere ist...
Kurze Zwischenfrage. Verurteilt, weil nicht angeklagt oder verurteilt, genau. Weil nicht angezeigt?
Nein, weil nicht angeklagt. Ja? Also von den angezeigten Fällen haben wir ungefähr eine Verurteilungsrate im Bundesdurchschnitt von ca. 8%. Ja? Also es ist die große, große Ausnahme. So, deswegen, also das ist ja schon mal gut, ja? Dass das anerkannt wird und das ist hier durchaus ja von dem Gericht auch passiert. Sie haben sie ja auch angehört dazu, welch unendliches Leid da über sie gekommen ist aufgrund dieser Tat und wie schwer immer noch sie beeinträchtigt ist dadurch. So, ich glaube, auch das ist sehr wichtig. Die andere Frage ist dann, Sicherheit zu bekommen. Ja, so, also nicht mehr Angst haben zu müssen vor dem
Täter. Dann ist immer die Frage, wie erlangt man das denn eigentlich? Hier ist jetzt die Lösung, diese Bewährungsauflage, die eben sagt, er darf auf gar keinen Fall in Kontakt treten. Das heißt tatsächlich, wenn er in Kontakt treten würde zu ihr, dann würde diese Bewährung widerrufen werden. Dann müsste er ins Gefängnis gehen. Und dann ist die Frage, ja, eine Strafe, eine Gefängnisstrafe, wäre eigentlich das Richtige, das Langjährige. Ich persönlich bin ja gar nicht so eine Verfechterin von langen Gefängnisstrafen, weil ich nicht erlebe, dass Menschen sehr viel besser aus dem Gefängnis rauskommen, als sie reingegangen sind. Deswegen muss man natürlich darüber nachdenken, was hilft tatsächlich, damit diese Täter nicht wieder solche Straftaten begehen oder überhaupt gar keine Straftaten begehen und dass sie ihr Verhalten gegenüber anderen Menschen nachhaltig verändern. Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass das eine Haftstrafe sein muss, sondern dass das eine wirklich gute, angemessene Aufarbeitung von diesen Taten ist. Und das kann nur hochqualifizierte Täterarbeit, Antiaggressionsarbeit.
Auch andere Expertinnen sagen, wichtig wäre, mit Männern an ihrem Rollenverständnis zu arbeiten. Sie müssen lernen, andere Strategien als Gewalt zu entwickeln und die Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen. Es gibt keine Zahlen dazu, aber die Expertinnen sind sich einig. Diese Täterarbeit gibt es leider viel zu wenig und sie wird viel zu selten als Auflage zur Strafe verhängt. Immerhin verabschiedet der Bundestag Anfang 2025 endlich das neue Gewalthilfegesetz, das die Rechte von Opfern stärkt. Doch das letzte Wort soll Viktoria haben.
Ich bin mir sicher, dass ich das nie vergessen werde. Aber ich denke, dass ich es schaffen werde, ein normales Leben zu führen, unabhängig davon, was mir widerfahren ist. Ich finde es wichtig, dass die Gesellschaft diese Geschichten hört, dass die Gesellschaft versteht und ein größeres Mitgefühl entwickelt Frauen gegenüber, die durch Gewalttaten durchgehen mussten.
Niemand will zum Opfer werden. Und doch passieren diese Taten. Ständig, mitten unter uns. In unseren Familien, bei Nachbarn und Freunden. Was also brauchen Opfer? Zunächst einmal Sicherheit und Schutz vor dem Täter. In einem zweiten Schritt muss das Unrecht anerkannt werden. Es darf nicht folgenlos bleiben. Und es muss klar werden, wir als Gemeinschaft dulden kein Unrecht. Was brauchen die Täter? Vor allem Schranken und Grenzen sowie die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Manche Täter brauchen Schutz vor sich selbst und schließlich eine Perspektive zur Verhaltensänderung. Als Gesellschaft müssen wir die verschiedenen Interessen ausbalancieren. Es ist ein Spagat. Eine Gesellschaft, die bereit ist zu vergeben, dabei aber die Opfer nicht vergisst. Jetzt tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein, geschichtlich und philosophisch. Denn schon seit Menschengedenken gibt es Überlegungen dazu, wie und warum wir strafen. Der älteste überlieferte Strafkodex, Ur-Nammu, ist 4000 Jahre alt. Mord, Raub und Ehebruch werden damals mit dem Tod bestraft. Für fast alle anderen Vergehen bekommt man eine Geldstrafe. Weltweit werden Verbrechen lange mit Ausgleichszahlungen vergolten. Das Wort Vergeltung trägt diesen Sinn noch in sich. Vieles aus der Geschichte des Strafens ist blutrünstig. Um zu verstehen, was dahinter steckt, telefoniere ich mit dem Kriminologen Gerhard Spieß.
Um die Gefahr von ausufernden Konflikten einzudämmen, gab es schon früh im Römischen Reich Bemühungen, ein staatliches Strafmonopol zu kodifizieren. In Deutschland war das um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Carolina, die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V., die als erstes allgemeines deutsches Strafgesetz gilt. Peinlich, das ist die lateinische Bezeichnung für Strafe, das meint Leibes- und Lebensstrafen, also Verbrennen, Enthaupten, Ertränken oder das Abschneiden von Zunge oder anderen Körperteilen. Der öffentlichkeitswirksame Vollzug von solchen drakonischen Leibes- und Lebensstrafen diente und dient ja heute noch in paternalistisch-autoritären Staaten als obrigkeitliche Machtdemonstration.
Wer die Macht hat, darf bestrafen. Auch weil es noch keine funktionierende Strafverfolgung oder Polizei gibt, greift man zu drastischen Mitteln wie Verstümmelung oder Brandmarken. Körperstrafen sollen den Menschen ewig an sein Unrecht erinnern und ihn markieren. Das öffentliche Strafen hat einen fast rituellen Charakter, oft sehr grausam und für alle eine abschreckende Mahnung. So sind die Regeln. Doch dann kommt die Aufklärung und die Französische Revolution. Der König als Vollstrecker Gottes wird delegitimiert. Nach und nach ändert sich das Menschenbild. Unter dem Einfluss von Darwins Theorien sehen manche Philosophen den Menschen von seinen Anlagen bestimmt. Einfach gesagt, zum Verbrecher wird man geboren. Andere sagen, zum Verbrecher machen einen die sozialen Umstände. Auch die Strafen verändern sich. Verbrecher will man bessern und steckt sie ins Gefängnis oder ins Zuchthaus. Die Frage nach dem Sinn des Strafens wird ganz grundsätzlich gestellt.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde erstmals eine Reichskriminalstatistik erstellt. Sie zeigte die extrem hohen Rückfallraten nach den damals vorherrschenden Gefängnisstrafen. Von dem bedeutenden Strafrechtswissenschaftler Franz von Liszt stammt die hernach viel zitierte Aussage aus dem Jahr 1900. Wenn ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener ein Verbrechen begeht und wir lassen ihn laufen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder ein Verbrechen begeht, geringer, als wenn wir ihn bestrafen. Zitat Ende. Und deshalb, so war die Folgerung, muss sich an unserer Strafpraxis etwas ändern.
Schon vor 125 Jahren gab es also Anlass, am Strafsystem zu zweifeln und es zu reformieren. So wie auch heute.
Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es viel Unrecht gibt und Ungerechtigkeiten. Und dagegen habe ich mich immer aufgelehnt. Und das war eine Form von Auflehnung auch als Strafverteidiger.
Von Strafverteidiger Wolf Römich wollte ich wissen, wie sein Blick auf die jüngere deutsche Strafgeschichte ist. Seit 50 Jahren verteidigt er große und kleine Fische, vor allem in Hamburg.
In der Strafverfolgung, auch gerade bei politischen Verfahren, hat es ja immer eine große Rolle gespielt, in welche Position der Staat eingenommen hat, wie stark er seine Machtmittel eingesetzt hat. In den politischen Verfahren war es natürlich die Strafverfolgung der Staat, der mit einem großen Apparat tätig werden konnte und der einzelne Angeklagte eben mit einem kleinen Apparat sich dagegen zur Wehr setzen musste. Es war wirklich der kleine Angeklagte gegen den großen Staat.
Die Geschichte des Strafens ist so gesehen auch immer die Geschichte eines Machtmissbrauchs und der Versuch, sich dagegen zu wehren. 1977 übernimmt Wolf Römich die Verteidigung des ersten RAF-Aussteigers Hans-Jürgen Boog.
Ich habe dann ja mehrere Jahre in Stammheim verteidigt. Das war der erste RAF-Aussteiger und das war eine furchtbare Zeit, muss ich sagen. In Stammheim, das war quälend für Verteidigung. Wir wurden sowas von miserabel behandelt. Dieses Abtasten alleine, Hose runter, noch ein bisschen tiefer, Herr Rechtsanwalt. Also da hat man eigentlich nichts ausgelassen, wie man Verteidiger quälen kann. Und das Gerichtsverfahren selber, das ist so ungeheuer gewesen. Wir haben ein Gutachten für meinen Mandanten, Professor Rauch, Universität Heidelberg. Das haben wir im Verfahren nachgewiesen, dass der im Dritten Reich im Kindereuthanasieprogramm tätig gewesen ist. Wir haben in unglaublich großen Schwierigkeiten es geschafft, ihn mit Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.
Es gibt viele solcher Geschichten, die Römich aus seiner 50-jährigen Laufbahn erzählen kann. Die BRD ist an vielen Positionen noch voll von Altnazis und Verbrechern. Einige Gesetze sind Relikte aus der NS-Zeit und weiterhin gültig. In staatlichen Institutionen herrscht eine sehr patriarchale und autoritäre Vorstellung von Gesellschaft, Ehe, Liebe und Moral. Auch Paragraf 175, der homosexuelle Liebe unter Strafe stellt, trägt diesen Stempel.
Was den Paragraphen 175 angeht, muss der Grundsatz des liberalen Rechtsstaates, dass gewaltfreie und einverständliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen den Staat nichts angehen.
Dr. Jürgen Mayer, SPD, 1993.
Bei der von uns seit langem geforderten Streichung des Paragraphen 175 geht es nicht zuletzt um die Beseitigung der Diskriminierung homosexueller Männer. Dieser Paragraph ist vor allem durch die Verbrechen der Nazis mit der Massenverschleppung Homosexueller und ihrer Ermordung in Konzentrationslagern zu einem Symbol der Unmenschlichkeit geworden. Er sollte endlich verschwinden.
So debattierte damals der Bundestag.
Könnten Sie noch vielleicht ein paar Beispiele bringen, inwiefern gesellschaftliche Einstellungen und Moralvorstellungen sich in Gesetzen spiegeln?
Das jüngste Beispiel ist die Änderung der Bestimmungen im Strafgesetzbuch, die Vergewaltigungen, sexuelle Nötigung gegenüber der Ehefrau straffrei gestellt hatten.
Wir fordern die Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe. Wir fordern Sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein
Selbstbestimmungsrecht haben. Baltraud Schoppe, Bündnis 90 Die Grünen, 1983.
Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
Vergewaltigung in der Ehe ist tatsächlich und gegen Widerstand aus konservativen Kreisen erst seit 1997 als Straftat im Strafgesetzbuch aufgenommen. Wichtig war eben, dass auch die allgemeine Toleranz gegenüber gewalttätigen Ehemännern oder Partnern abgenommen hat und dass Frauen heute eher ermutigt werden, als Opfer von Gewalttätigkeit Anzeige zu erstatten. Solche Änderungen vollziehen sich ja meistens lange, bevor das im Gesetz einen Niederschlag findet. Die Ächtung von Gewalt in der Erziehung, das ist auch erst relativ spät, nämlich Ende 2000, in unseren Gesetzen nachvollzogen worden, nachdem sich gesellschaftlich die Toleranz gegenüber gewaltsamen Erziehungspraktiken doch deutlich verändert hatte.
Auch Rechtsanwalt Wolf Römmig hat einige Veränderungen miterlebt. Vieles, sagt er, war ein schleichender Prozess.
Also zum Beispiel, es gibt ja die Möglichkeit, auch bei kleineren Straftaten die Verfahren einzustellen. Diese Möglichkeiten von Einstellungen von Verfahren, die nicht so eine besondere Bedeutung hatten, das hat erheblich zugenommen.
In den letzten 60 Jahren ist der Staat nach und nach weniger strafwütig geworden. Mit guten Ergebnissen.
Stichwort, was wird angeklagt und was nicht angeklagt? Ist die Justiz rassistisch? Ist sie klassistisch?
Also sie ist natürlich auch politisch. Nicht, wenn man jetzt das sieht mit dieser letzten Generation, den Aktivisten, dass da in Bayern wegen terroristischer Vereinigung oder krimineller Vereinigung ermittelt wird und sonst in ganz Deutschland wegen Nötigung beim gleichen Delikt, dann ist das natürlich eine politische Einflussnahme auf die Strafverfolgungsbehörden.
Aber auch in Berlin werden die teilweise zu Freiheitsstrafen verurteilt.
Ja, ich halte das für völlig unverhältnismäßig und auch diese Rechtsauslegung. Also wenn ich mir das angucke, wie im Januar, die vor einem Jahr, die großen Bauernproteste waren, nicht, wo ganz Deutschland lahmgelegt worden ist. Auf den Autobahnen ging nichts mehr, in den Städten ging nichts mehr. Wo sind denn da eigentlich die strafrechtlichen Folgen festzustellen? Überhaupt nicht, nicht? Und das ist eben politisch, war die Bauernmacht zu stark, als dass da nach den Regeln des Strafgesetzbuches vorgegangen worden ist.
Bei allem Bemühen. Auch heute ist Strafjustiz natürlich nicht objektiv und neutral. Weiterhin spiegeln sich Machtverhältnisse in Gesetzen und in der Strafverfolgung. Und es gibt zahlreiche neue Herausforderungen. Zum Beispiel die Überlastung der Justiz. Kann die KI leichte Verfahren übernehmen? Schon jetzt fehlen viele Fachkräfte in den Behörden. Und natürlich all die Delikte im Netz und im digitalen Raum. Hier gelingt Strafverfolgung oft gar nicht. Es gibt weiterhin viel zu tun, damit Taten nicht folgenlos bleiben. Mit Strafsystemen haben wir Menschen versucht, die Götter gnädig zu stimmen, Vergeltung zu üben, Moral zu festigen, die Gesellschaft zu erziehen und Täter zu bessern. Das Motiv und die Form haben sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. Aber eins ist geblieben: die Strafe. Anscheinend muss Strafe sein. Dafür spricht viel. Aber gäbe es nicht auch andere Möglichkeiten?
Herr Kaul, Herr Moder, herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie Platz.
Dankeschön.
Ja, kennengelernt haben Sie sich nur in einem kleinen Moment. Ich habe mit Ihnen beiden Vorgespräche geführt. Heute sind wir zusammengekommen, damit Sie sich aussprechen können und eine Lösung finden können. Dann würde ich Herrn Moder bitten, anzufangen. Herr Kaul ist Ihr Gesprächspartner. Bitte schildern Sie mal aus Ihrer Perspektive, was passiert ist an dem Tag.
Was wir hier hören, ist der Beginn eines Einigungsgesprächs. Dabei kommen der Angeklagte Herr Moder und der Geschädigte Herr Kaul außergerichtlich zusammen. Moderiert und vermittelt werden solche sogenannten Täter-Opfer-Ausgleiche von Konfliktschlichterinnen.
Ja, mein Name ist Antje Gensmann. Ich arbeite seit ca. 10 Jahren bei den Sozialen Diensten der Justiz im Bereich Täter-Opfer-Ausgleich. Ich bin mit der Hälfte meines beruflichen Daseins Konfliktschlichterin und auf der anderen Seite auch Bewährungshelferin.
Beim Täter-Opfer-Ausgleich kommen beide Parteien in einem moderierten Prozess zusammen, um eine Lösung zu finden. So kann ein Gerichtsverfahren vermieden werden.
Das heißt, sowohl Beschuldigte als auch Geschädigte, wir sprechen nicht so gern von Tätern und Opfern, haben die Gelegenheit, sich gegenseitig ihre Vorstellungen zu sagen, sich auch zu erzählen, wie es ihnen ergangen ist, was dazu geführt hat, wie es ihnen danach ergangen ist, was sie sich inzwischen wünschen, was sie sich vorstellen, worunter sie besonders gelitten haben. Und das anders als im Prozess oder im Gerichtsverfahren Raum hat, dass die beiden Parteien sich miteinander wirklich auseinandersetzen und gegenseitig auch Verständnis entwickeln und eine Lösung finden, die nachhaltiger ist vielleicht als ein Urteil. Denn Geschädigte finden sich im Gerichtsprozess oft nicht in der Rolle wieder, die sie sich wünschen.
Eine Schlichtung kann, muss aber nicht zu einer persönlichen Begegnung führen. Manchmal werden nur Nachrichten oder Briefe übermittelt. Im Fokus stehen Wiedergutmachung und die Bedürfnisse des Opfers. Deswegen gibt es ausführliche Vorgespräche. Pro Jahr vermitteln die Mediatoren der sozialen Dienste in Berlin rund 150 Verfahren zwischen Tatbeteiligten.
Also es kommt häufig vor, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten sehr, sehr heftig ausarten. Wir haben auch häufiger damit zu tun, dass es im Straßenverkehr zur Auseinandersetzung kommt zwischen Autofahrern oder zwischen Autofahrern und Radfahrern oder zwischen Fußgängern und E-Rollerfahrerinnen und Fahrern. Also da ist irgendwie alles denkbar und das ist eben auch alles so, dass man da einfach davon ausgehen kann, dass es einmalige Vorfälle sind und nicht Gewohnheit, dass jemand immer jemanden schlägt, weil er ihm die Vorfahrt genommen hat. Hoffe ich. Was wir aber auch haben, ist eben zum Beispiel Trennungs- und Scheidungsverfahren, die nachher zum Beispiel eben nochmal mit einer großen Eskalation enden und das nochmal zu Gewalt kommt. Man aber eigentlich weiß, die Parteien sind nicht mehr zusammen, die sind kein Paar mehr, aber im letzten Kontakt kam es nochmal eben zu einer heftigen Auseinandersetzung. Und trotzdem werden beide Parteien weiterhin miteinander zu tun haben, weil sie gemeinsame Kinder haben. Und dann ist es auch oft hilfreich, da einfach nochmal mit einer Schlichtung zu versuchen, das Ganze zu klären.
9 Monate durfte ich immer wieder bei Frau Gensmann hospitieren. Aber aufnehmen durfte ich nicht. Deswegen ist die Situation im Konferenzzimmer mit 2 Schauspielern nachgestellt. Die Szene ist inspiriert von echten Fällen, aber frei erfunden.
Dann würde ich Herrn Moder bitten, anzufangen. Herr Kaul ist Ihr Gesprächspartner. Bitte schildern Sie mal aus Ihrer Perspektive, was passiert ist an dem Tag.
Gut, Also ich war an dem Tag ziemlich in Eile. Ich hatte eine Präsentation, die ich vor einem Kunden halten musste. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht mit dem Auto fahren. Aber dann ist mein Rasierer kaputt gegangen und ich stand halb rasiert unter der Dusche. Und ja, jedenfalls war ich spät dran. Und dann ist Berlin ja wirklich eine Katastrophe mit dem Auto. Überall Verkehr und 1000 Baustellen. Und im Job ist es gerade wirklich ziemlich angespannt. Jedenfalls wollte ich auf keinen Fall zu spät kommen. Und am Victoria Park wollte ich, wie gesagt, ich war in Eile, wollte ich noch über Grün drüber und habe Gas gegeben. Ich bin aber nicht mehr rübergekommen. So, und dann schlängeln sie sich mit ihrem Rad links an mir vorbei und müssen unbedingt an der engsten Stelle, müssen sie noch durch. So, und bei der Gneisenau später musste ich rechts abbiegen und sie fahren, obwohl sie rot hatten, einfach weiter. Da gibt es nämlich eine Fahrradampel. Nee, ist so, da gibt es eine Fahrradampel und die war orange und dann rot. So. Und ich dachte zuerst, sie bremsen noch. Auf jeden Fall, ja, um es kurz zu machen, auf jeden Fall wollte ich sie natürlich nicht verletzen. So. Und in dem Moment sind mir einfach die Sicherungen durchgebrannt. Ich dachte, jetzt fährt der hier bei Rot oder was? Macht mir eine Schramme in den Kotflügel und schreit mich dann noch an. Und
aber Sie haben mich doch zuerst angeschrien.
Entschuldigung, Herr Kaul, Sie sind auch gleich dran.
Aber ich konnte das durch die Autoscheibe hören.
Lassen Sie kurz noch Herrn Moder zu Ende erzählen.
Ich habe auch nicht gedacht, dass Sie meinen Schlag so verletzt. Das habe ich dann erst im Nachhinein erfahren. Und das kann ich hier auch wirklich sagen, das tut mir wirklich leid. Und als sie da vor mir lagen, ich habe mich so erschrocken, dann bin ich ins Auto gestiegen und los. Ich wusste einfach nicht weiter und habe natürlich falsch reagiert. Und das kann ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir wirklich, wirklich sehr, sehr wünschen, ich könnte das ungeschehen machen.
Gut, vielen Dank, Herr Kaul. Jetzt sind Sie dran, Ihre Sicht zu schildern.
Also ich fahre immer diese Strecke zur Arbeit. Und es ist wirklich oft so, dass die Autofahrer super rücksichtslos sind. Ich habe da schon so viele gefährliche Situationen erlebt. Und ehrlich gesagt hatte ich mich auch schon über sie geärgert, weil sie an dieser engen Stelle bei der Baustelle Mehringdamm so nah rangefahren sind, um mich zu blockieren.
Aber es ist auch eng dort.
Herr Moder, also, jetzt ist Herr Kaul dran.
Ja, Entschuldigung.
Ja, auf jeden Fall haben sie mir keinen Platz gelassen, so nach dem Motto, ich stehe im Stau, du musst der Radfahrer aufwarten. Hat mich schon angekotzt. Ja, und dann kam es eben bei dem Abbiegen zu dem Moment, wo er draufhält, obwohl ich da bin. Und für mich gilt nicht die Fußgängerampel. Für mich gilt die normale Straßenampel. Also war für mich, genau wie für Sie, grün. Und wenn ich nicht gebremst hätte, dann wäre ich Ihnen voll reingefahren. Also die Schuld lag klar bei Ihnen. Und dann fuchteln Sie im Auto rum und brüllen irgendwas gegen mich.
Ja, da muss man aber auch nicht wirklich gleich aufs Dach hauen. Da erschrickt man ja auch.
Also.
Ja. Ja, sie haben aufs Dach gehauen.
Ja, ich dachte, merkst du mal was, dachte ich.
Eine Begegnung kann bei der Bewältigung der Tatfolgen helfen. Viele Geschädigte haben offene Fragen oder wollen dem Täter zeigen, wie es ihnen ergangen ist. Diese aktive Rolle hilft, sich nicht mehr als Opfer zu fühlen. Sie kann der Tat und dem Täter ihren Schrecken nehmen. Wenn man durch die Akten blättert, wirkt vieles erstmal ziemlich kurios.
Es ist ein sehr, sehr buntes Publikum, was wir hier haben. Also aus unserer Erfahrung ist es wirklich so, dass es durch alle gesellschaftlichen Schichten und auch durch alle Berufsgruppen und auch durch alle Altersgruppen hindurch vorkommen kann, dass Menschen sich strafbar machen oder auch Opfer einer Straftat werden. Und wir haben in der Praxis tatsächlich wirklich Klientinnen oder Geschädigte, die selber Ärztinnen, Ärzte, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte sind oder auch irgendwie Auseinandersetzungen zwischen Menschen, die eigentlich in der Lage sein sollten, es verbal zu klären, aber in der Ausnahmesituation es nicht geschafft haben. Also es ist nichts ausgeschlossen.
Nicht nur bei kleineren Delikten kommt Frau Genzmann ins Spiel. Auch bei schweren Verbrechen wie Vergewaltigung kann ein Täter-Opfer-Ausgleich stattfinden. Selbst nach einem Urteil oder sogar während der Haft kann eine Mediation stattfinden. Ausschlaggebend ist der Wunsch des Täters, sich zu entschuldigen.
Herr Kaul, möchten Sie noch weiter berichten?
Ich war ja komplett neben der Spur. Ich habe überhaupt gar nicht kapiert, was da passiert ist. Wenn die Passanten nicht ihr Kennzeichen aufgeschrieben hätten, dann hätte man sie ja noch nicht mal zur Verantwortung ziehen können. Das fand ich eigentlich am miesesten. Sich so davon zu machen obwohl ich offensichtlich verletzt war. Verstehe ich nicht.
Möchten Sie Herrn Moder Gelegenheit geben, dazu etwas zu sagen?
Ja, wenn es was Sinnvolles ist.
Ich bin in dem Moment in Panik geraten, ehrlich. Ich habe völlig die Kontrolle verloren und schon 3 Minuten später aber bin ich rangefahren und habe meine Frau angerufen. Ich war völlig aufgelöst und wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Meine Frau meinte dann, ich soll zur Polizei fahren und mich melden. Und das habe ich dann auch gemacht und bin zur nächsten Dienststelle gefahren und habe gesagt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe.
Das kann ich bestätigen. Das geht aus den Akten hervor.
So, das hilft Ihnen jetzt natürlich nicht weiter. Aber was ich auch noch sagen kann, ich habe ja dann auch versucht, noch herauszubekommen, was mit ihm passiert ist und wie schwer die Verletzung war. Ich habe mehrmals am Oberen Krankenhaus angerufen und versucht, was rauszukriegen, aber die sagen einem ja nichts. Das
wussten Sie das, Herr Kaul?
Nee.
An der Stelle möchte ich Sie fragen, Herr Moder, möchten Sie sich bei Herrn Kaul jetzt förmlich entschuldigen?
Ja, also es tut mir wirklich leid und ich bitte Sie um Entschuldigung.
Herr Kaul, können Sie diese Entschuldigung annehmen?
Ja. Ich wusste nicht, dass Sie sich erkundigt haben. Ist für mich gut zu hören. Ich nehme die Entschuldigung an.
Als Letztes haben wir noch etwas zu besprechen. Sie hatten sich als Wiedergutmachung ein Schmerzensgeld vorgestellt, Herr Kaul, in Höhe von 800 Euro.
Beim Täter-Opfer-Ausgleich ist finanzielle Wiedergutmachung ein wesentliches Element. Anders bei normalen Strafverfahren. Hier geht es in der Regel um die Schuld des Angeklagten und die zu bestimmende Strafe. Ansprüche des Opfers müssen gesondert verhandelt werden. Geldstrafen gehen nicht an das Opfer, sondern in die Staatskasse. Beim Täter-Opfer-Ausgleich kann Wiedergutmachung auch durch Taten passieren.
Die Ausgleichsvarianten sind so vielfältig, das kann man eigentlich gar nicht vorhersagen. Also es liegt wirklich allein in der Vereinbarung der betroffenen Personen, was die sich verabreden. Es gibt Beschuldigte, die sagen, na gut, ich habe nicht viel Geld, aber ich bin handwerklich sehr geschickt. Ich könnte da helfen, was zu bauen, was zu basteln. Es gab Geschädigte, die haben sich gewünscht, dass auf dem Schulhof Bäume gepflanzt werden. Wir hatten auch schon jemanden, der hat sich Reitstunden gewünscht für die Tochter, weil die beschuldigte Person einen Reiterhof hatte. Also es ist alles möglich, was dann für die beiden Sinn macht und irgendwie heilsam ist.
Seit den 90er Jahren ist der Täter-Opfer-Ausgleich auch im deutschen Strafgesetz verankert. Über 80% der Fälle werden so miteinander gelöst, dass es zu einer Einigung zwischen den Parteien kommt. Und auch die Rückfallquoten sind geringer als bei einer Geld- oder Gefängnisstrafe.
Gut, dann freue ich mich, dass wir eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Ich werde dem Gericht jetzt unser Ergebnis mitteilen und das, worauf Sie sich geeinigt haben, in den Bericht schreiben. Ich gehe davon aus, dass das Gericht bei der Entscheidungsfindung unser Ergebnis berücksichtigt. Wir wären jetzt hier fertig oder haben Sie noch ein Anliegen?
Auf der Suche nach Alternativen zu herkömmlichen Strafsystemen finde ich leider wenig Konzepte, die tatsächlich praktiziert werden. Die Tendenz geht gerade eher Richtung harte Strafen. Denn außer in Europa sind weltweit die Gefängnisraten in den letzten 25 Jahren gestiegen. In einigen Regionen wie Südamerika um über 200%. Aber es gibt auch Hoffnung. Und davon möchte ich gern noch kurz erzählen. Hier kommt nochmal unser Telefonjoker, der Kriminologe Gerhard Spieß.
Seit Anfang der 1970er Jahre ist die Zahl der gravierenden Gewaltdelikte, Mord, Totschlag, Raubmord, Mord in Zusammenhang mit Sexualdelikten, in Deutschland stark gesunken.
Herr Spieß spricht über die Bundesrepublik, denn zur DDR liegen keine Zahlen aus der Zeit vor.
Die Mordrate ist um etwa 30% zurückgegangen, die Häufigkeit von Raubmorden um mehr als 70%, bei Sexualmorden sogar um 90%. Wir haben also heute ein wesentlich niedrigeres Niveau, was die schwerwiegendsten Kapitaldelikte betrifft, als wir das früher beobachtet haben. Und das gilt wie für Deutschland auch für andere westliche Industrienationen.
Und wie erklärt man diesen Rückgang der Gewalt?
Ein Faktor, der sicher eine Rolle spielt, ist, dass die Einstellung zur Gewalt in der Erziehung sich verändert hat. Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Gewalt in der Erziehung im Elternhaus und der Einstellung junger Menschen zur Gewalt. Jugendliche, die Gewalt im Elternhaus erfahren haben, sind später häufiger auch selbst gewalttätig.
Gleichzeitig haben Sie gesagt, das Anzeigeverhalten hat sich geändert.
Ja, abnehmende Toleranz gegenüber Gewaltdelikten führt dazu, dass mehr angezeigt wird. Das bedeutet nicht unbedingt eine tatsächliche Zunahme der Verbrechen, sondern eine stärkere Aufhellung des Dunkelfelds. Und das ist ja gerade im Bereich der Gewaltdelikte und auch der sexuellen Gewaltdelikte eine Entwicklung, die ja durchaus wünschenswert ist.
Entgegen der Meinung, es werde alles immer schlimmer, die Jugend, die Gewalt, die Kriminalität und so weiter, gibt es auf lange Sicht gute Nachrichten. Das heißt nicht, dass wir nachlassen dürfen. Im Gegenteil, gerade weil Gewalt gegen Frauen zunimmt, müssen wir konsequent und aktiv als Gesellschaft dagegen vorgehen. Von klein an. Öffentlich wie privat. Auch jetzt, fast 4 Jahre nach Beginn der Recherche, weiß ich, es ist kompliziert. Und es bleibt kompliziert. Bei all meinen Begegnungen wurde klar, jeder und jede hat einen anderen Blick auf Strafe. Ob man jetzt im Gefängnis sitzt und mit seinem Gewissen zu kämpfen hat, oder ob man für ein Urteil das Für und Wider abwägen muss. Oder wenn man Gewalt und Unrecht erfahren hat. Oder sich um Verständigung außerhalb des Gerichts bemüht. Aber überall habe ich Menschen getroffen, die um Gerechtigkeit ringen und um Versöhnung. Meistens bringt reine Strafe eher wenig. Strafjustiz kann nicht die Antwort auf soziale Probleme sein. Es lohnt sich dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und wenn, dann schnell zu handeln und einen fairen Ausgleich des Unrechts zu finden. Alle Menschen, die ich getroffen habe, sagen einstimmig, wichtig ist Geld für Prävention und gute Angebote, gerade für Jungs und Jugendliche. Aber auch andere Vorbilder und eben die Ächtung von Gewalt, Frauenfeindlichkeit und Aggression. Davon profitieren wir auf lange Sicht alle.
Muss Strafe sein? Zweiteiliges Feature von Johanna Benz. Teil 2. Verletzung, Vergeltung, Alternativen. Mit Christina Klemm, Viktoria, Carola Klein, Gerhard Spieß, Wolf Römmich und Antje Gensmann. Es sprachen Lisa Herdina, Andreas Döhler und Martin Bretschneider. Ton und Technik Hermann Leppich. Komposition Matthias Klein. Regieassistenz Stefanie Heim, Redaktion Ingo Kottkamp, Regie Johanna Benz, Produktion Deutschlandfunk 2026.